Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Die EU-Kommission verschiebt den Schutz von Wäldern bzw. eine entsprechende Richtlinie. Das hat sie vor dem Feiertag noch kurz angekündigt. Der Kanzler findet das gut. Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister von den Grünen, auch. Und selbst der grüne Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hörte sich am Dienstag vor Unternehmern so an, als ginge ihm das auch alles zu weit. Lieferkettengesetz, Waldschutz und so weiter.
Dem stimme ich jedenfalls erstmal komplett zu, dass wir sicherlich mit guter Intention Nachhaltigkeitsberichterstattung, Entwaldungsrichtlinie, Lieferketten-Sorgfaltspflichten völlig falsch abgewogen sind. Ich glaube, da ist tatsächlich eine fundamentale Umkehr in der Logik notwendig, die am Ende darauf hinausläuft, klare Regelgesetzgebung, aber keine Berichtspflichten, sondern an Regeln halten und im Zweifelsfall die Strafen dafür zu bezahlen, wenn man erwischt wird. Dann wäre das der Weg, nicht nur hier und da Verbesserungen hinzumachen, sondern die Kettensäge anzuwerfen und das ganze Ding wegzubolzen.
Also das Ding wegzubolzen, Umweltschutzregularien, meint er wohl, wenn der EU-Waldschutz aufgeschoben wird, was bedeutet das? Das klären wir gleich. Außerdem reden wir über die schlechte Apfelernte dieses Jahr. Was bedeutet sie für die Preise? Und lieber Verbraucherkredit statt Konto überziehen, für wen das eine gute Idee sein könnte. Ja, in nur 30 Jahren wurde so viel Wald gerodet, also abgeholzt, verbrannt, vernichtet, wie die ganze EU an Fläche hat. In Südamerika oder Indonesien haben die Menschen dort dann vor allem Soja, Palmöl, Kakao oder Kautschuk angebaut oder Rinder weiden lassen. Wo kein Wald mehr ist, da wird auch kein CO2 mehr gebunden, sondern welches freigesetzt. Das wiederum heizt den Klimawandel an und führt heute schon zu unfruchtbaren, öden Flächen in und um den früheren Regenwald herum. Wichtig also, dass die EU gesagt hat, wir wollen nichts mehr importieren, wofür Wald zerstört wurde. In 4 Monaten, ab Anfang 2025, sollten Bauern, Kaffeeröster und auch Autozulieferer das nachweisen, dass für ihre Produkte kein Wald sterben musste. Klingt vernünftig, klingt auch irgendwie eilig, aber die EU-Kommission hat vorgestern dennoch beschlossen, dass die Entwaldungsrichtlinie erstmal aufgeschoben werden soll. Darüber konnte ich vor der Sendung reden mit Johannes Zahnen. Er ist Tischler und Umweltingenieur beim WWF und dort seit 21 Jahren zuständig für die Themen Holz und Wald. Herr Zahnen, das Gesetz wird aufgeschoben und deutsche Politiker waren eine treibende Kraft dabei, der Kanzler, aber auch Grüne wie Cem Özdemir und offenbar ja auch Robert Habeck. Sind die völlig auf dem Holzweg?
Zunächst möchte ich mal sagen, dass ich die Entscheidung der Kommission, die EUDA zu verschieben, für falsch und gefährlich halte. In der EU gibt es seit 2013 die EU-Holzhandelsverordnung zum Schutz der Wälder und die ist weitestgehend wirkungslos geblieben. Die neue Verordnung soll die Schwächen der Holzhandelsverordnung überwinden und endlich ein Instrument schaffen, was die Wälder dann auch wirklich schützen kann. Und das ist wirklich überlebenswichtig für uns alle. Aber zurück zu Ihrer Frage. Politiker in Deutschland, zum Beispiel die Grünen, haben dem Druck nachgegeben, der in den letzten Monaten gegen die EUDA aufgebaut wurde. Und es ist einerseits richtig, dass sich die Politik die Nöte der Unternehmen anhört. Die ganze Verordnung muss ja nachher funktionieren in der Praxis. Aber bevor man eine Verschiebung fordert, muss man sich doch erstmal anhören, was die Argumente sind und die echten von den falschen Argumenten dann trennen. Was ist wirklich auf dem Tisch?
Was sind denn die falschen Argumente? Denn ich halte Ihnen jetzt entgegen, es gab viele Klagen gerade von kleinen Unternehmen, zum Beispiel diesen Hamburger Kakaohändler, von dem bestimmt schon einige gehört haben, der gesagt hat, ich klage gegen die EU-Entwaldungsrichtlinie, weil das ist total unverhältnismäßig. Ich müsste für jede einzelne LKW-Lieferung Kakao Geodaten von bis zu 40.000 Grundstücken hinterlegen, also von ganz verschiedenen Kakaobauern in Südamerika. Es leuchtet mir ein, dass das erstmal total schwierig ist. Ihnen auch?
Das hört sich wahnsinnig schwierig an. Bei den Kakaobauern ist es so, dass ich es mal in Frage stellen möchte, dass in einer LKW-Ladung Anbauflächen, 40.000 Anbauflächen vertreten sind. Viel wichtiger ist mir aber darauf hinzuweisen, dass Anfang des Jahres 120 Kakaofirmen aus Ghana und der Elfenbeinküste ein Statement an die EU geschickt haben, mit dem Hinweis darauf, dass sie die EUDA erfüllen können und dass sie auch möchten, dass die EUDA pünktlich in Kraft tritt. Diese 120 Firmen vertreten 70.000 Kleinbauern. Und das zeigt doch, dass es in der Praxis funktionieren kann.
Wer waren denn dann die, die sich jetzt beim Kanzler oder bei Özdemir durchgesetzt haben mit ihrer Argumentation?
Na, das waren zum Beispiel die deutschen Waldbesitzer, die sehr, sehr viel Druck gemacht haben und haben von dem bürokratischen Monster gesprochen. Dabei ist es so, dass die EU-Holzhandelsverordnung für die Waldbauern seit 11 Jahren gilt. Und das, was jetzt neu gefordert ist, für diese Waldbesitzer seit 11 Jahren schon gilt. Der einzige Unterschied ist, dass die jetzt nicht mehr das Herkunftsland, sondern GPS-Daten berichten müssen. Die sind aber sehr schnell ermittelt und somit besteht da fast kein Unterschied. Ja, da ist also sehr viel Lärm gemacht worden und sehr viel Druck aufgemacht worden für nichts.
Aber ja, es gab auch viel Druck aus Südamerika, ne? Wenn ich mich erinnere, Lula und Brasilien, die haben auch viel Druck gemacht und gesagt, bei uns kann das keiner liefern.
Da wurde viel Druck gemacht. Das sind ja aber auch sehr viele Probleme. Wenn wir uns anschauen, wo die Entwaldungsprobleme liegen, in welchen Kontinenten und Ländern, dann ist es zum Beispiel Brasilien. Der Hauptgrund, warum diese Entwaldung voranschreitet und warum wir diese Produkte teilweise wissentlich, teilweise unwissentlich kaufen, ist die fehlende Transparenz in den Lieferketten. Und genau die muss jetzt hergestellt werden durch die Angabe der GPS-Daten. Nur dann haben wir eine Chance, keine Produkte mehr aus Entwaldung zu kaufen. Und ich hatte das Beispiel mit Ghana und Elfenbeinküste genannt. Es ist technisch möglich. Ja, wenn es da noch Handlungsbedarf gibt, in Brasilien zum Beispiel, wäre es viel sinnvoller, anstatt gegen die EUDA zu wettern, Programme aufzusetzen und den Kleinbauern zu helfen, ihre GPS-Daten zu ermitteln. Das ist möglich. Das hat Ghana und Elfenbeinküste gezeigt.
Das heißt, Sie sagen, wenn jetzt so viele Kakao- und Kaffeebauern sagen, wir haben nicht genug Geodaten oder es ist total schwierig für uns, die an die EU zu vermitteln, dann müsste man das Verfahren für sie radikal vereinfachen. Was schlagen Sie da vor?
Nein, davon rate ich sehr stark ab. Also eine Vereinfachung würde ja bedeuten, dass wir wieder zurückfallen auf den Status der Holzhandelsverordnung. Und die Holzhandelsverordnung ist weitestgehend wirkungslos geblieben, weil es diese Transparenz nicht gibt. Und wenn wir jetzt Vereinfachungen in die neue Verordnung reinbringen und die wieder aushöhlen, dann ist sicher, dass die neue Verordnung auch scheitern wird. Und wir haben jetzt schon 11 Jahre Waldschutz verloren. Und das darf auf gar keinen Fall noch einmal passieren, denn wir brauchen die Wälder dringend für den Klimaschutz und den Artenschutz. Wir müssen jetzt endlich ernst machen, sonst wird das nichts.
Ich glaube, da würden Ihnen viele zustimmen. Was Ihnen einige jetzt entgegenhalten könnten, wäre, dass zum Beispiel Kakao- und Kaffeebauern oder auch Kautschukbauern in Südamerika, dass die Ernten so schlecht waren, dass die Abnehmer in der ganzen Welt finden. Das heißt, die sind überhaupt gar nicht mehr darauf angewiesen, in die EU mit ihren demnächst vielleicht hohen Standards zu liefern, sondern die können auch irgendwohin liefern, wo der Waldschutz den Leuten total egal ist oder den Regierungen egal ist. Was kann die EU da ausrichten?
Schauen Sie, zunächst mal muss man festhalten, dass da sehr viele Nebelkerzen geworfen werden. Gerade die Kaffeebranche hat versucht, Ängste zu schüren in Deutschland, indem sie gesagt haben, die Kaffeepreise werden sich wegen der EUDA verdoppeln. Ja? Wenn man ein bisschen recherchiert, und der Deutschlandfunk hat mehrfach darüber berichtet, wird man schnell herausfinden, dass die Kaffeeanbauflächen wegen des Klimawandels zerstört werden und wegfallen. Wenn also die Preise steigen, dann ist der Klimawandel schuld. Und der Klimawandel wiederum ist angeheizt durch die Waldumwandlung der Kaffeeanbauer. Wenn die also jetzt sagen, wir brauchen Erleichterungen und wir können auch in andere Märkte liefern, dann ist das für mich ein destruktives Totschlagargument, Also das ist für mich völlig destruktiv und führt nicht zu besserem Waldschutz.
Jetzt wird die Entwaldungsrichtlinie ja erstmal verschoben um ein Jahr, aber sie wird nicht aufgehoben. Wenn sie inhaltlich nicht abgeschwächt wird, könnten Sie dann damit leben?
Die Verschiebung, die hoffentlich nicht kommt, denn es müssen ja auch noch Parlament und Rat zustimmen. Und wir appellieren an die beiden, das nicht zu tun. Aber wenn die Verschiebung kommt, dann steckt da drin eine Riesengefahr, dass jetzt Horden von Industrielobbyisten kommen mit Bergen falscher Argumente und versuchen werden, die EUDA zu zerstückeln. Und dann haben wir am Ende einen Scherbenhaufen und das Ding ist genauso wirkungslos wie die Holzhandelsverordnung und für den Waldschutz bleibt nichts übrig. Das ist der falsche Weg. Die A sollte weder verschoben noch aufgeweicht werden. Ein wichtiger Aspekt, den sich die Politik auch vor Augen führen muss, ist, dass eine Verschiebung ein Schlag ins Gesicht der Unternehmen ist, die sich jetzt vorbereitet haben und die bereit sind, die EUDA pünktlich in Kraft zu setzen. Denn die haben Zeit und Mühe und auch Geld investiert und die, die hinterher hinken und nicht fertig sind, profitieren jetzt davon. Das ist auch eine große Ungerechtigkeit, über die sich die Politik Gedanken machen muss, wenn sie jetzt darüber redet, die Verordnung verschieben zu wollen.
Johannes Zahnen haben Sie da gehört. Er ist beim WWF der Fachmann für Wälder und für Holz. Und es ging um die Entwaldungsrichtlinie, von der am Mittwoch angekündigt wurde, dass die EU-Kommission sie gerne nach hinten schieben würde, erstmal aufschieben würde. Danke Ihnen, Herr Zahnen.
Gerne.
Welches Obst essen die Deutschen am liebsten? Äpfel. Pech nur, dass davon in diesem Jahr nicht so viele gewachsen sind. Es wurden in diesem Jahr ein Viertel weniger Äpfel in Deutschland geerntet als sonst, im Schnitt, zumindest im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Werden Äpfel jetzt teurer oder was bedeutet eine schlechte Ernte sonst noch? Christoph Keppeler hat das recherchiert.
Die hessische Apfelweinkälterei Possmann baut ihre Äpfel auf eigenen Streuobstwiesen an. Schon letztes Jahr war die Ernte schlecht, sagt Geschäftsführer Peter Possmann.
Und jetzt gehen wir dieses Jahr wieder in so eine magere, schlechte Ernte. Und das ist natürlich für uns schon echt ein existenzielles Problem.
Wegen des milden Winters blühten die Bäume dieses Jahr ungewöhnlich früh. Dann kam im April der Frost. Viele Apfelbäume waren, sagt Peter Possmann, ein Totalausfall.
Das ist einfach dann natürlich dramatisch. Und deswegen kommen wir auch bei dieser Streuobstwiese vielleicht auf 30%, 40%, was wir sonst hier ernten könnten.
In Deutschland werden in diesem Jahr voraussichtlich nur knapp 1,75 Millionen Tonnen Äpfel geerntet, schätzt das Statistische Bundesamt. In den letzten 10 Jahren waren es im Schnitt fast 1 Million Tonnen. Also sind es jetzt über 25% weniger. Dabei, sagt Christian Weselow von der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse.
An der Niederelbe haben wir eigentlich eine gute Ernte und am Bodensee auch.
Die Ernteeinbrüche gab es vor allem in Nordbayern und in Ostdeutschland.
Gerade in Ostdeutschland, da können wir von einer wirklich schlechten Ernte sprechen. Hier sind aufgrund der Spätfröste im April diesen Jahres Ernteausfälle von bis zu 90%.
Deshalb kommen in diesem Jahr wohl 3/4 aller deutschen Äpfel aus Baden-Württemberg und Niedersachsen. Zusätzlich müssen voraussichtlich 100.000 Tonnen mehr als sonst aus dem Ausland importiert werden. Tafeläpfel, die zu 3/4 in Supermärkten verkauft werden, sind bisher nicht teurer geworden. Nach Auskunft der Agrarinformation AMI kosten sie im Schnitt 2,22 Euro das Kilo, wie im vergangenen Jahr. Ganz anders der Preis für sogenannte Mostware, also Äpfel für Apfelsaft, Apfelmus oder für Apfelwein. Der Preis hat sich laut AMI gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt auf über 20 Euro pro 100 Kilogramm. Denn es herrscht ein enormer Konkurrenzkampf um diese Mostäpfel, sagt Kälterer Possmann.
Dieses Jahr herrscht da wirklich Hauen und Stechen.
Irgendwann in nächster Zeit wird er den Preis für Apfelwein erhöhen müssen, meint er.
Ich gehe davon aus, dass wir eine Preiserhöhung von zwischen 5 und vielleicht 12% haben werden. Aber das ist wirklich noch sehr früh, um das zu sagen.
Auch Apfelsaft wird teurer, so der Verband der Fruchtsaftindustrie. Der Preis für Tafeläpfel wird wahrscheinlich bis Mitte Oktober nicht steigen. Und auch danach, wenn überhaupt, nicht sehr stark, meint für die Erzeuger Christian Weselow.
Auf die Preise in Deutschland wird diese Apfelernte wahrscheinlich wenig Auswirkungen haben.
Muss man wegen des Klimawandels auch in Zukunft mit schlechten Apfelernten rechnen? Ja, sagt Christian Weselow.
Vor allem mit Ausfällen lokal. Dort, wo Starkwetterereignisse in solcher Extreme auftreten, dort wird natürlich auch mit Ernteeinbußen zu rechnen sein müssen.
Wer öfter mal knapp bei Kasse ist, sollte nicht die Kreditkarte überziehen oder das Konto, sagen viele Verbraucherschützer schon länger, sondern einen Verbraucher- oder Konsumentenkredit nutzen, zumindest wenn er oder sie eine größere Sache anschaffen will. Wie findet man die geeigneten Kredite? Welche Laufzeit sollte man wählen? Und wo gibt es versteckte Kosten und Gebühren? Andreas Braun hat sich schlau gemacht.
Ständig miese auf dem Girokonto und auch auf der Kreditkarte ist der Verfügungsrahmen immer ausgeschöpft. Macht nichts? Eher doch, denn die Zinsen beim Dispo-Kredit und der Kreditkarte sorgen dafür, dass man immer tiefer in die Schuldenfalle rutscht. Wer das verhindern will und mittelfristig doch mehr Geld braucht, als er hat, sollte über einen Ratenkredit nachdenken. Das meint auch Stefanie Pallasch von der Stiftung Warentest.
Der Vorteil beim Ratenkredit ist, dass üblicherweise der Zinssatz noch günstiger ist als beim Dispo. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber das ist so die Faustregel. Und beim Ratenkredit hat man eine feste monatliche Rate, mit der Kredit auch getilgt wird.
Solche Ratenkredite gibt es bei vielen Banken für kleine und große Geldbeträge. Die Laufzeiten sind ebenfalls frei wählbar, von wenigen Monaten bis hin zu 5 oder mehr Jahren. Während der Dispo-Kredit mit rund 10-12% zu Buche schlägt und die Kreditkartenzinsen sogar oft über 20% liegen, kommt man beim klassischen Kredit deutlich günstiger weg. Ein aktueller Zinsvergleich der Stiftung Warentest für einen Kredit über 10.000 Euro mit 5 Jahren Laufzeit zeigt, 5-6% Kreditzins sind machbar. Auf einer Reihe von Vergleichsportalen kann man die aktuellen Zinskonditionen vergleichen. Dort gilt allerdings:
Die meisten Zinsen sind bonitätsabhängig und variieren dann innerhalb der Bank. Dementsprechend ist es wichtig, dass man nicht nur sogenannte Schaufensterzinsen vergleicht, sondern tatsächlich konkrete persönliche Angebote bekommt auf Basis von den persönlichen finanziellen Verhältnissen.
Sagt Eckhard Vierkant, Chef des Vergleichsportals Finanzcheck. Die Bonität, also die Kreditwürdigkeit, entscheidet also darüber, ob man einen Kredit überhaupt bekommt und welchen Zins man über die Laufzeit zahlen muss. Um diese Kreditwürdigkeit zu ermitteln, sammeln die Banken allerlei Informationen über die Antragsteller, zum Beispiel über das Beschäftigungsverhältnis, über die Einkommenssituation oder über das Vermögen. Und die Banken rufen den sogenannten Schufa-Score ab, eine Bewertung der Kreditwürdigkeit, die die Auskunftei Schufa für fast alle Bundesbürger erstellt. Wer diese Prüfung überstanden hat, bekommt einen Kreditvertrag von der Bank, den er vor der Unterschrift noch einmal gründlich prüfen sollte, meint Stefanie Pallasch von der Stiftung Warentest.
Hier sollte man nur gucken, dass es nicht versteckte Kosten gibt. Also es gibt zum Beispiel manchmal noch Abschlussgebühren oder Kontoführungsgebühren, die dann zusätzlich kommen. Und wenn die eben in den effektiven Jahreszins nicht eingerechnet werden, auch wenn es dann heißt, naja, es sind ja nur 5 Euro im Monat, aber sowas macht einen Kredit eben sehr schnell teuer.
Die Zinsen für einen Ratenkredit liegen zwar deutlich unter den Dispo-Zinsen, aber die Leitzinswende der Europäischen Zentralbank hat sich auch hier ausgewirkt. Kredite sind deutlich teurer als noch vor 2 oder 3 Jahren. Nun hat die EZB bereits wieder erste Zinssenkungen vorgenommen. Und auch am Markt für Kreditzinsen bewegt sich wieder etwas, meint Finanzcheck-Chef Eckhard Vierkant.
Wir sehen, dass hier die Entwicklung jetzt sich dreht. Die EZB hat ja auch in ihren jüngsten Leitzinsentscheidungen perspektivisch immer die Kreditzinssenkung angestrebt. Die einzelnen Banken reagieren da sehr unterschiedlich drauf. Manche adaptieren da schneller niedrigere Zinsen als andere Banken.
Ein Grund mehr, aktuelle Zinsangebote der Banken ganz genau zu vergleichen. Eine kleine Zinsdifferenz kann große Auswirkungen haben, vor allem wenn man einen Kredit über mehrere Jahre abstottern muss.
Also für klassische Kontoüberzieher lieber Ratenkredit statt Dispo, falls das irgendwie möglich ist.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Wer Lebensmittel einpackt mit Frischhaltefolie oder Alufolie, der produziert einigen Müll. Um den zu vermeiden, gibt es eine nachhaltige Alternative, nämlich wiederverwertbare Wachstücher. Die kann man sogar selber machen und zwar relativ einfach. Ute Reckers hat sich da rangetraut.
Es ist warm und riecht nach Bienenwachs und Bügeleisen im Raum A04 des Gymnasiums Frechen, südwestlich von Köln. Die Schülerinnen und Schüler haben Projekttage. 15 Fünft-, Sechst- und Siebtklässler haben sich für die Honigbienen-AG gemeldet. Mit Hilfe von Imker Matthias Roth stellen sie gerade Bienenwachstücher her.
Ich finde das eine ganz schöne Idee, Weil mein Vater hat sowas und hat uns das auch gezeigt. Er hat das, glaube ich, für eine Wurst verwendet.
Das Beste an Wachstüchern ist, dass es halt nicht aus Plastik besteht. Und Wachstüchern hat die perfekte Alternative eigentlich dafür, weil die bestehen halt aus einem Küchentuch und aus halt Wachs. Und die kann man richtig viel benutzen.
Marc, Jannis und ihre Mitschüler mussten alte Baumwoll- oder Leinentücher mitbringen für diesen Schultag. Die mussten sie in Servietten große Stücke schneiden. Aber vorher gab es noch die Probe, ob das Gewebe wirklich zu 100% Naturfaser ist.
Wir haben das getestet, indem wir die versucht haben zu ziehen. Und Tücher aus Baumwolle lassen sich halt nicht lang ziehen. Und so haben wir das immer herausgefunden, ob die jetzt 100%ig aus Baumwolle sind.
Und die ist nötig, damit das Wachs gut in den Stoff einzieht und auch mit ausreichender Hitze eingebügelt werden kann. Der Stoff sollte nicht zu dick sein. Kleiner Tipp, mit der Zickzackschere ausgeschnitten, sieht das Wachstuch besonders hübsch aus.
Und dann wird es hier flüssig in der Pfanne. Wir haben hier so eine Heizplatte.
Die Jungen stehen um eine Elektrokochplatte herum, auf der eine tiefe Pfanne steht. Hier wird das Bienenwachs geschmolzen, das der Vorsitzende des Kölner Imkervereins Matthias Roth mitgebracht hat. Es sind kleine gelbe Flocken, Wachspellets.
Das Bienenwachs kann man sich ganz normal im Imkereibedarf besorgen. Und da würde ich auch immer gereinigtes Wachs nehmen, weil das halt eben letztendlich ja um ein Lebensmittel geht, was man letztendlich da einpacken möchte oder abdecken möchte. Ne?
Der Schmelzpunkt von Bienenwachs liegt bei 62 bis 65 Grad. Zum flüssigen Wachs kommt ein Speiseöl hinzu. Egal ob Olivenöl, Sonnenblumen oder Rapsöl, damit das Tuch geschmeidiger wird. Für ein serviettengroßes Tuch benötigt man ca. 100 ml Wachs und 20 bis 30 ml Speiseöl.
Ja, teilweise mischen wir auch ein bisschen Öl rein, damit sich das besser verteilt.
Jetzt gerade ist Emma aus der 5C mit ihrem Wachstuch dran. Sie steht, das Bügeleisen in der Hand, vor einem Backblech, das mit Backpapier ausgelegt ist. Darauf kommt ihr zurechtgeschnittenes Geschirrtuch.
Ich habe da gerade Wachs drauf gegossen und dann kommt das Backpapier drauf, damit das, wenn das Bügeleisen an das Wachs kommt, dann stinkt das. Und jetzt muss das nochmal warm werden und dann kann man das auch gut verschreiben.
Emma hat ein weiteres Backpapier auf das Tuch gelegt und bügelt fleißig darauf herum. Langsam beginnen sich die 4 Esslöffel großen Wachsflecken über das ganze Tuch zu verteilen. Bis das Wachs das gesamte Tuch durchtränkt hat, muss das Tuch eventuell mit neuem Wachs begossen werden. Oft reicht es aber auch, das Tuch zu falten und aufzubügeln, sodass das Wachs in alle Stoffteile gelangt. Wann das Tuch ausreichend mit Bienenwachs imprägniert ist, erklärt Imker Matthias Roth.
Die Farbe wird dunkler und wenn sie gleichmäßig dunkler ist, ist alles voller Wachs.
Weiße Tücher erhalten dann einen schönen Gelbton. Es kommt aber auch vor, dass ein Tuch zu viel Wachs abbekommt.
Hier sieht man ganz deutlich, dass da noch Spuren sind von dem Wachs einfach. Sieht nass aus. Also nehmen wir noch ein zweites Tuch, legen das da drüber. Und dann verteilen wir das mit dem Bügeleisen nochmal erneut.
Nebenan liegen die fertigen Wachstücher zum Abkühlen und Trocknen aus. Marc und Mona betasten das Material.
Es lässt sich nicht so ganz leicht biegen. Also das fühlt sich auch nicht einfach wie Stoff an, sondern einfach so ein bisschen fester. Als ob da einfach eine Lage drüber wäre. Ja, das ist halt so hart und nicht so biegsam wie vorher und so klebrig. Also man kann da nicht so leicht drüber gehen.
Die fertigen Bienenwachstücher können zum Einwickeln von Pausenbroten oder Käse verwendet werden, wofür sonst gern Frischhaltefolie genommen wird. Nach dem Verwenden sollten sie mit nicht zu warmem Wasser und etwas Spülmittel gesäubert werden.
Früher hat man die eine ganze Generation lang verwendet. Und wenn die nicht mehr so schön sind oder uselig sind, dann nimmt man sich ein bisschen Wachs, zwei Backpapierfolien dazwischen legen, einmal mit dem Bügeleisen drüber, dann sehen die aus wie neu.
Nur rohes Fleisch sollte man mit Wachspapier nicht einwickeln, da das Papier nicht heiß gereinigt werden kann. Ansonsten ist es zur Frischhalte oder Alufolie eine hübsche, wiederverwertbare Alternative.
So, und das war's von uns, von Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag empfehlen. Der Moderator ist Friedbert Meurer. Es geht unter anderem natürlich um die EU-Strafzölle auf E-Autos aus China. Wie gerechtfertigt sind die und wie clever sind sie? Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und schon mal prophylaktisch ein schönes Wochenende. Tschüss.